Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Nikolaus Blome, der Politikchef von RTL und NTV. Oder ich könnte auch sagen, der Mann, der ganz ohne Doppelmoderationspartner mal eben sechs Parteichefs wegmoderiert hat in der Elefantenrunde am Sonntag. Herr Blome, schönen guten Tag.
Es ist keiner aufgestanden und auch kein Nee. Darauf sind wir auch ganz zufrieden.
Ich meine, das heutzutage bei diesem ausgespreizten Parteiensystem ist schon mal eine Leistung, ne?
Ja, das war aber eine ganz gesittete Runde und engagiert, streitbar. Am Ende gab es auch noch einen richtigen Mini-Eklat, aber mit der Nazi-Äußerung von Lars Klingbeil, dem SPD-Chef. Aber trotzdem, wir sind da durch die Themen gekommen, die diese Wahl entschieden haben, und darum fand ich es eine sehr gute Runde.
Ja, in der Tat. Die Themen, die diesen Tag bestimmen, die haben wir auf dem Tisch, und dazu gehört erstmal eine Nachricht.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Tja, ich weiß nicht, ob er Spaß daran gerade hat. Olaf Scholz wird heute 66, ne? Ist jetzt die Frage, was mit dem Kanzler anfängt oder vielleicht auch bald aufhört. Könnte man auch sagen, Prognose mit 68 Rente?
Wenn er so weitermacht, noch einen Tick früher, würde ich sagen. Aber an so einem Tag sollte man erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, finde ich. Und zur Kenntnis nehmen, dass der Bundeskanzler selber, glaube ich, nicht das Problem dieser Regierung ist. Das stinkt nicht vom Kopf, das stinkt woanders.
Mhm. Das heißt, er könnte sich andere Partner suchen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich stelle die Frage mal zurück, denn ich hätte noch einen anderen Ohrwurm anzubieten heute. Andere Nachricht.
Bello, bello impossibile.
Tja, und jetzt sehe ich schon Nikolaus Blome. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Fragezeichen im Gesicht war, warum wir das jetzt auch noch spielen. Gianna Nannini. Bello Impossibile, auch die hat Geburtstag. Und ich glaube, sie selber hat gesagt, sie ist 42 geworden, aber
zum wiederholten Mal.
Wahrscheinlich zum fast 30. Male, in Wirklichkeit 70. Ja, aber ich weiß nicht, lief das bei Ihnen auch beim Toskana-Urlaub schön im Autoradio?
Nicht beim Toskana-Urlaub, aber ich erinnere es tatsächlich aus den Studienzeiten. Okay. Also aus Mitte der 80er, zweite Hälfte der 80er Jahre in der Uni, klar.
Okay, so, ich würde sagen, das war's jetzt mit den guten Geburtstagsnachrichten. Nikolaus Blome, den Rest der Themen des Tages nehmen wir uns noch vor in dieser Radiostunde, in 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind heute. Schönen guten Tag. Mein Gast heute ist Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und NTV. Diese Woche gut beschäftigt, auch im Nachklapp dieser Europawahl, was da alles für Bewegungen vonstatten gehen oder auch nicht. Ich meine, der Kanzler war ja relativ knapp in seiner Kommentierung der Europawahl.
Nö.
Wahrscheinlich müssen wir ein paar mehr Worte verlieren. Sie haben ja gerade gesagt, er ist an sich nicht das Problem. Also die Ampel stinkt nicht vom Kopf her. Es ist aber natürlich die Frage, ist da jetzt so viel Bewegung drin, dass sich an dieser Ampelkonstruktion in nächster Zeit was ändern wird?
Also was ich sagen wollte war, er ist nicht in dem Maße das Problem, dass ihn auszuwechseln, das Problem lösen würde. Davon bin ich fest überzeugt, diese Regierung hat andere Probleme und die SPD hat viele Probleme, die größer sind als Olaf Scholz. Und das, glaube ich, anzugehen, wäre der erste Schritt. Und dann kann man immer noch meinetwegen über einen Bundeskanzler oder einen anderen nachdenken. Aber wenn das nicht gelöst wird, wenn die SPD nicht zu sich findet, im Sinne von, für wen machen wir eigentlich Politik? Für die Leute ohne Arbeit und oder für die Leute mit Arbeit, und so einfach ist es dann schon. Solange sie das falsch beantworten, nämlich nicht für die mit Arbeit, werden ihnen die Arbeiter, die Angestellten, die Kernklientel weiter zur AfD weglaufen. Und das ist das Ende der SPD, wie wir sie kennen.
Ich meine, Olaf Scholz hat das ja schon versucht, erste Runde erfolgreich damals, als er Wahlkampf führte und Bundeskanzler wurde, mit dem Mindestlohn. 12 Euro für die Leute, die arbeiten, die am unteren Ende der Gehaltsskala sind. Er hat das jetzt nochmal erneuert, ist jetzt mit 15 Euro reingegangen. Das heißt, das klingt ja so nach dem klassischen sozialpolitischen und sozialdemokratischen Angebot. Oder denken Sie da eher so an den Facharbeiter und eigentlich diese Gruppe?
Ja, ich glaube, also Olaf Scholz war ja mal Generalsekretär der SPD, als die Agenda kam. Und da hat er in einer Schärfe formuliert, es gibt kein Recht auf Faulheit, das war das Zitat von Gerhard Schröder, aber er hat Ähnliches gesagt, man wird das komplett umbauen müssen, auch unbequeme Arbeit muss angenommen werden, weil sie muss ja getan werden. Und diese Aufladung, dieser Blick auf die große Gruppe derer, die arbeiten oder arbeitslos sind, aber arbeiten könnten, der hat sich halt bei der SPD nach der Agenda im Laufe der Jahre oder nicht zu sagen Jahrzehnte um 180 Grad gedreht und das ist hier die Quittung dafür. Es gibt, wie Frau Köcher vom Ahlensbacher Institut sagt, ein ganz großes Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Gruppe der Arbeitenden. Arbeite ich zu viel und der andere ist faul oder eben nicht? Und wenn Sie das verletzen, noch dazu als die Partei, die die Interessen vertreten sollte, dann kriegen Sie ein richtiges Problem in diesem Milieu, das ja Ihre Heimat ist. Also die SPD hat die Heimat verloren.
Mhm. Wobei die SPD natürlich auch in dieser Sandwich-Koalition, Ampel-Koalition auch jetzt lange in einer nicht ganz einfachen Rolle war. Man könnte sagen, in der moderierenden Rolle, weil man starke inhaltliche Taktgeber hat mit den Grünen auf der einen Seite, der FDP auf der anderen Seite. Und die SPD auch vielleicht nicht wirklich dazu gekommen ist, da mal eine eigene Handschrift zu zeigen.
Das stimmt. Gleichzeitig ist man in dieser Dreierkoalition die einzige Partei, die dieses Milieu der Arbeitenden, wenn man so will, der arbeitenden Mitte, der meinetwegen auch in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, kleinen Leute ansprechen könnte. FDP ist eine Klientelpartei, die sich an andere Milieus wendet und die Grünen auf ihre Art genauso. Eher konkurrieren ja Grüne und FDP um dieselben Milieus. Also die SPD hätte da schon in dieser Regierung zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Das nutzt sie aber so gar nicht. Und tatsächlich, klar, der Kanzler muss moderieren. Da sah auch Frau Angela Merkel immer ziemlich blass aus, wenn sie das musste. Das ist nun mal die Rolle. Und es ist sicherlich komplizierter, eine Dreierkonstellation zu führen als eine Zweierkonstellation. Alles geschenkt. Und trotzdem ist nach dem ersten Jahr Krisenbewältigung wegen Ukraine-Krieg im zweiten Jahr irgendwie komplett der Tritt abhanden gekommen.
Jetzt kommt ja Bewegung rein an einer interessanten Front, nämlich an der Front des Geldes, des Haushaltes. Christian Lindner, der Finanzminister, FDP, hat jetzt zu erkennen gegeben, ja, ein Nachtragshaushalt für 2024, denkbar, könnten wir uns vorstellen. Und Nachtragshaushalt heißt ja, wenn ich es mal böse übersetze, man macht die Schulden, die man sich vorher nicht genehmigt hat, im Nachhinein dann möglicherweise umso mehr.
Nee, nicht unbedingt. Der Nachtragshaushalt bzw. die Luft dafür, Geld aufnehmen zu dürfen, Schulden machen zu dürfen, entsteht durch ein ja vorher ganz klar festgelegtes Prozedere. Also man kann jetzt, ohne die Schuldenbremse zu verletzen und ohne eine Ausnahme deklarieren zu müssen, mehr Schulden machen, weil sich die Annahmen verschlechtert, also die Realität schlechter läuft als die Annahme. Und einer der größten Irrglauben, die ja immer noch umlaufen ist, die Schuldenbremse verhindert Schuldenaufnahme. Das ist nicht so.
Sie bremst sie.
Sie bremst sie. Sie ja. Begrenzt sie und sie atmet sogar. Also sie ist ein wirklich flexibles Instrument. Und wenn ein großes Problem dieser Regierung ist, dass sie zugelassen hat, ein Framing, wonach die Schuldenbremse dieses Land erstickt und begrenzt und überhaupt nicht flexibel ist. Das Gegenteil ist der Fall.
Aber jetzt sagt sogar der Bundesverband der Industrie, der deutschen Industrie, der BDI, wir bräuchten eigentlich idealerweise, ich glaube 400 Milliarden Euro war die Zahl, also ein massives Investitionsprogramm. Und damit ist klar, dass auch dieser gebremste Vorgang beim Schuldenmachen natürlich nicht funktionieren kann. Also da kommen jetzt auch gerade die klassischen Unterstützer einer solchen Politik abhanden, ne? Weil sie sehen, die Krise ist offenbar so groß, dass wir anders, Stichwort USA, die machen es vor, anders investieren müssen.
Also ich glaube, dass gemessen an der Größe der USA und des dortigen Bruttoinlandsproduktes die Programme gar nicht viel größer sind als die hiesigen. Man darf da jetzt nicht Geld gegen Geld und Summe gegen Summe vergleichen. Das sind ja halt sehr unterschiedlich große Länder, würde ich mal vorsichtig anmerken wollen. Und ich würde den Vorschlag der Industrie und der Wirtschaft anders lesen. Ich würde sagen, wenn jetzt schon die gut verdienenden Unternehmen kommen und die Hand aufhalten, dann ist ja wirklich Materie am Letzten.
Wir werden es sehen. Nikolaus Blome hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Ampel ist noch nicht zu Ende, aber hat jetzt mit den Haushaltsverhandlungen schwere Zeiten vor sich, die in alle Richtungen ausgehen kann, oder?
Ja, kann es. Diese Regierung ist, also zumindest in der Zeit, die ich so überblicke, die einzige und erste, die es schafft, ein Problem, das sie selber geschaffen hat, für größer zu erklären, als es ist. Und jede Lösung, die sie schafft, für kleiner, als sie ist. Das muss man erstmal bringen. Insofern scheitern die, wenn sie scheitern, nicht an der Realität, sie scheitern an sich selbst.
Nikolaus Blome ist mein Gast hier heute. Wir schauen auf die Themen des Tages und ein Thema des Tages spielt im Bundestag. Dort nimmt nämlich ein Untersuchungsausschuss seinen Anlauf. Die Unionsfraktion will ihn, das heißt, damit kommt er auch, denn man braucht ja nur ein Viertel der Stimmen. Und das haben sie alleine, die Unionsabgeordneten. Es geht um den Atomausstieg und die Frage, wurde denn eigentlich genau geprüft, ob wir diese Atomkraftwerke möglicherweise noch länger brauchen könnten oder nicht? Oder wurden da Informationen möglicherweise zurückgehalten in den zuständigen Ministerien? Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio weiß in diesem Themenfeld bestens Bescheid, weil sie es seit Jahren schon begleitet und weil sie auch die erste Lesung, die Bundestagsdebatte verfolgt hat. Ann-Kathrin, was genau soll dieser Untersuchungsausschuss aufarbeiten?
Ergebnisoffen, das ist hier das zentrale Wort. Und zwar geht es eben darum, wurde ergebnisoffen geprüft, ob man die Atomkraftwerke noch hätte verlängern können in der Energiekrise 2022, Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und die Union hat eben Zweifel, sie hält es für wahrscheinlich, nicht das Stimmen aus den eigenen Ministerien, also grün geführtes Wirtschaftsministerium und grün geführtes Umweltministerium, das ist ja zuständig für Reaktorsicherheit. Also dass da einfach Stimmen von der Fachebene nicht gehört wurden, aus, wie die Union es formuliert, grüner Ideologie. Und jetzt will man eben rekonstruiert wissen, wie das alles abgelaufen ist. Man muss dazu sagen, es gab schon diverse Akten von den Ministerien an die Unionsfraktion. Aber damit ist man noch nicht zufrieden. Man findet auch, dass darin zu viel geschwärzt wurde. Und deshalb will man das Ganze jetzt nochmal aufrollen.
Nikolaus Blome, ist das geboten? Ist das nötig? Brauchen wir diesen Untersuchungsausschuss?
Nein.
Nein?
Nein, weil das Einzige, was dabei herauskommen wird, ist das, was man jetzt schon weiß, wenn man dieser Ansicht ist, dass der Ausstieg, das Nichtverlängern, muss man ja besser sagen, das Nichtverlängern von 3 oder gar 6 Atomkraftwerken ein Fehler war. Ein echter politischer Fehler war, weil man niemandem auf dem Planeten erklären kann, dass man, wenn einem der Strom fehlt, die Preise steigen und man dazu noch CO2 einsparen möchte, genau die Energiequelle abschaltet, die billigen Strom macht, zumindest wenn man es so berechnet, wie es dann auf den Märkten berechnet wird und diese Langzeitkosten vielleicht unterschlägt. Mhm. Also den billigen Strom produziert und kein CO2 macht. Wenn Sie das abschalten in einem Augenblick, wo Sie beides erreichen wollen, zwei dieser Ziele haben, dann haben Sie einen politischen Fehler gemacht.
Ich war kurz irritiert, Nikolaus Blume, als Sie gesagt haben, der ist nicht nötig, der Untersuchungsausschuss. Jetzt habe ich aber verstanden, weil Sie sagen, es ist einfach so offensichtlich, dass es ein Fehler war.
Und ich finde, das quasi, also ergebnisoffen sollte geprüft werden, ob man das besser verlängert oder besser bleiben lässt. Das finde ich einen leichten Widerspruch in sich, denn Politik ist nicht ergebnisoffen. Es gibt eine Mehrheit und die verfolgt ein Ziel. Die hat keine ergebnisoffene Politik, sondern sie möchte ein bestimmtes Ziel politisch erreichen. Und das finde ich auch vollkommen fair enough. Die sind gewählt worden, die hatten die Mehrheit, dann sollen sie halt abschalten. Oder aber nochmal drüber nachdenken. Und wenn sie nicht drüber nachdenken, ist das eben ein Fehler. Das jetzt nochmal nachzuvollziehen, finde ich überflüssig.
Darf ich ganz kurz einhaken? Gerne. Weil es wurde ja darüber nachgedacht. Es gab ja eine umfangreiche Prüfung. Es gibt diverse Dokumente, ich habe es eben schon erwähnt, aus den Ministerien. Es gab 2 Stresstests von den Übertragungsnetzbetreibern. Und in Conclusio ist dann die Laufzeit der 3 Meiler verlängert worden um 3,5 Monate. Ja, mit den vorhandenen Brennstäben, aber über den Winter hinaus und eben nicht direkt zum Dezember, also in der kritischen Zeit, wo aus Erneuerbaren teilweise nicht so viel Energie kommt, sondern die Laufzeit ist ja verlängert worden. Insofern würde ich mich anschließen, ja, es braucht diesen Untersuchungsausschuss voraussichtlich nicht. Und ja, das war auch eine politische Entscheidung, weil natürlich muss man auch über eine Hochrisikotechnologie Abwägungsentscheidungen treffen. Und natürlich ist das Ministerium immer auch politisch. Aber am Ende war die Entscheidung ja, wir verlängern.
Aber halt nicht so lange. Aber das ist natürlich die große Frage, ne? Wie lange hätten diese Brennstäbe gereicht? Hätte man die erneuern müssen, wäre man dann nochmal ganz anders, Herr Blome, in die Atomkraft nicht wieder eingestiegen, aber hätte sie sozusagen verstetigt.
Naja, verstetigt. Also ich glaube, man hätte sie länger laufen lassen können. Ich glaube, es ginge ums politische Signal und diese Regierung, beziehungsweise dieses Ministerium, war es wichtiger, das politische Signal an die eigene Gefolgschaft, Anhängerschaft zu senden. Wir verlängern jetzt ein ganz bisschen, aber dann ist wirklich Schluss. Anstatt ein Signal an den Rest der Republik zu senden und zu sagen, wir springen hier über unseren Schatten, wir machen das so lange, wie die Brennstäbe reichen, weil jede Kilowattstunde ist uns wichtig.
Aber so lange ist das gemacht worden.
Genau, ich hätte nochmal genau diese Frage, nämlich, also man könnte das ja besser begründen, Herr Blome, was Sie sagen, wenn jetzt beispielsweise wir das Problem gehabt hätten, dass wir Versorgungsengpässe gehabt hätten, dass die Preise massiv gestiegen wären oder dass wir massiv mehr Kohle gebraucht hätten zur Verstromung, um das auszugleichen, Ann-Karin Büsker, aber alles drei ist nicht der Fall, oder?
Also ja, die Preise waren hoch, weil die Märkte eskaliert sind in dieser Krisensituation. Da darf man auch nicht unterschätzen, dass das ja vielfach auch nichts mehr mit Rationalitäten zu tun hat, sondern wenn die Angst da ist, dann macht der Markt das Beste draus und lässt sich gut bezahlen für den Strom, der entstanden ist. Und insofern war auch die Auswirkung der kurzen Laufzeitverlängerung eher gering, weil einfach die Märkte an der Stelle außer Kontrolle waren. Das muss man, glaube ich, einfach festhalten. Und ansonsten ist tatsächlich die Frage, wäre eine Verlängerung über die Mitte-April-Verlängerung hinaus möglich gewesen mit den vorhandenen Brennstäben? Da gibt es teilweise widersprüchliche Informationen, was die einzelnen Kraftwerke angeht. Durch Rekonfiguration der Brennelemente hätte man gegebenenfalls an einigen Stellen noch mal ein bisschen was rausholen können. Wir reden hier aber auch nicht von langen Zeiträumen. Es hätte also für eine längere Verlängerung tatsächlich neue Brennstäbe gebraucht. Die kann man eben auch nicht beim Aldi kaufen. Die muss man rechtzeitig beauftragen. Und der Markt ist da jetzt auch nicht so richtig groß. Und dann wissen wir ja auch, dass die periodischen Sicherheitsüberprüfungen überfällig waren. Und zwar um mehr als ein Jahrzehnt. Das heißt, man hätte hier die Meile auch schlichtweg nochmal durchchecken müssen, ob das tatsächlich alles so funktionieren wird. Ja, es gab tatsächlich Anmerkungen, beispielsweise vom TÜV Süd, dass denen keine bekannten Probleme vorliegen. Ist die Frage, wie genau wurde an der Stelle tatsächlich hingeguckt. Das heißt, man hätte jetzt hier nicht einfach entscheiden können wie ein Backofen, wir lassen die Dinger länger laufen. Das ist einfach alles ein bisschen komplexer bei Atomkraftwerken.
Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt politisch. Man merkt ja so ein bisschen, und das ist häufig ein bisschen unbefriedigend, bei dem Wunsch nach Klarheit auch aus Aktenforschung und wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass man ein klares Votum kriegt dafür oder dagegen. Herr Blome, das zeigt sich, das ist natürlich auch ein Stück weit interessengeleitet oder je nachdem, wie man welche Risiken bewertet. Ja. Die Frage ist jetzt, lohnt sich nochmal dieser Rückblick oder kann auch, sagen wir mal, die deutsche Politik einfach auch mal sagen, okay, es ist so, Punkt, wir gucken nach vorne.
Wie gesagt, ein grün geführtes, noch dazu von sehr, sehr überzeugten Atomkraftgegnern geführtes Ministerium auf der Staatssekretärsebene zum Beispiel, die alles, was sie haben, beziehungsweise allen Einsatz darauf setzen wollen, diesen Energiemix-Umstieg hinzukriegen zu Erneuerbaren. Das kann man ja für falsch halten. Und in Maßen halte ich das auch für falsch, zumindest in der überschüssigen Energie, die da reingesteckt worden ist und in der, wie ich finde, mitunter auch missionarischen Eifer. Aber den Leuten vorzuwerfen, Grünen vorzuwerfen, dass sie grün sind, das macht für mich keinen Sinn. Man kann sagen, ihr macht was falsch, aber dass sie das verfolgen, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, finde ich normal. Und ich erinnere mich, sage ich ganz ehrlich, an den Wahlkampf 2021, da hatten wir das Interesse, das Thema Atomkraft noch einmal zu diskutieren, auch öffentlich zu diskutieren, und haben diverse, wie soll man sagen, Wahlkämpfer, darunter auch Friedrich Merz und Christian Lindner, angefragt, ob sie über dieses Thema nochmal reden wollen. Mhm. Möglicherweise verbunden mit einer Forderung. Das war natürlich vor der Energiekrise, vor Beginn des Ukraine-Krieges. Und sie sagten, nein, das Thema ist tot, wir niemals mehr. Daran verbrennen wir uns nicht die Finger, das ist um die Ecke. Das lassen wir jetzt mal schön bleiben. Also, mit allem Verlaub und Respekt, das sind auch richtige Helden, die da jetzt gerade in den Untersuchungsausschuss fordern.
Nikolaus Blome sagt das. Ann-Kathrin Büsker, kurze Frage. Wie geht das jetzt weiter? Heute war erste Lesung und das nimmt jetzt seinen parlamentarischen Gang und er wird kommen, dieser Untersuchungsausschuss.
Ja, davon gehe ich fest aus. Das ist jetzt an den entsprechenden Bundestagsausschuss, unter anderem für Immunität und Wahlprüfung, überstellt. Da wird nochmal drüber diskutiert werden. Gegebenenfalls auch nochmal über den Untersuchungsauftrag bzw. den Zeitraum. Die Union will ja ab dem 24.02.2022 drauf gucken, also der unmittelbare Kriegsbeginn. Die Grünen haben darauf hingewiesen, Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin, in der Debatte. Eigentlich hat der russische Angriffskrieg ja schon 2014 angefangen. Man könnte also auch eher beginnen und dann könnte man auch auf Nord Stream gucken.
Okay, und dann haben wir alles im Portfolio. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für diese Informationen aus dem Hauptstadtstudio und für die Einschätzung hier bei uns im Studio im Deutschlandfunk Kultur. Nikolaus Blome hat sich schon bestens vorbereitet aufs Thema, schon 2014 oder sogar schon noch vorher, aber er hat gerade eben seinen Organspendeausweis rausgeholt aus dem Portemonnaie, so viel kann ich verraten.
Den halte ich mal in die Kamera, ja.
Ja, genau. Also ich bestätige, ja, es ist wirklich so. Nikolaus Blome ist nicht das Problem, kann ich an dieser Stelle mal sagen.
Das ist rührend, das ist wirklich, das hat ganz lange nicht mehr jemand zu mir gesagt.
Also ich begrenze das jetzt natürlich auch nicht, dass es dann irgendwelche Vorwürfe gibt auf dieses Thema. Thema Organspenden, das ist nämlich nach wie vor, muss man sagen, das Problem. Wir brauchen einfach sehr viel mehr Spenderinnen und Spender, weil es regelmäßig Menschen gibt, die eben zu lange auf ein Organ warten müssen, eben dann auch zum Teil so lange, dass sie es nicht überleben. Es gibt seit Jahren eine Debatte, wie wir das stärken können. Es gab einen großen Anlauf im Bundestag 2020 vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der die sogenannte Widerspruchsregel wollte. Eine Regel, die im Prinzip besagt, jeder, der nicht offen widerspricht, der nicht sagt, nein, ich möchte nicht spenden, ist automatisch damit ein potenzieller Spender. Es gibt jetzt einen neuen Anlauf. Nicht im Bundestag, sondern im Bundesrat, eine Bundesratsinitiative unter anderem vorangetrieben von Nordrhein-Westfalen. Und der dortige Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview und hat unter anderem diese Hoffnung geäußert.
Der jetzige Deutsche Bundestag, dessen Amtszeit ja im September nächsten Jahres endet, hat über diese Frage noch nicht abgestimmt. Das war noch der vorige Bundestag. Es gibt auch bei einer großen Bundestagsfraktion, nämlich bei den Grünen, eine andere Beschlusslage auf ihrem Bundesparteitag zu dem Thema, dass sie jetzt aussagen, wir finden eine Widerspruchslösung vertretbar. Das sind erst einmal die Gründe, die mich veranlassen, Druck zu machen, dass sich auf jeden Fall der Bundestag vor der Bundestagswahl mit diesem Thema beschäftigt.
Sagt Karl-Josef Laumann, die Perspektive aus sozusagen Landesperspektive, Bundesrat. Schätzen Sie das ähnlich ein?
Also der Positionswechsel der Grünen ist schon von Bedeutung. Das könnte bei der Mehrheitsfindung wirklich helfen. Ich fände es richtig. Ich fände es jetzt nicht, man müsste es so machen, dass nicht jemand bis zu einer gewissen Frist widersprochen haben muss, sondern wenn er halt das nächste Mal wirklich beim Amt vorbeikommt, wird er in aller Ruhe gefragt, damit niemand überrumpelt wird. Und dann muss er sich halt entscheiden. Das fände ich in Ordnung und im Rahmen, wenn man so will, einer in die Pflichtnahme der Bürger in aller Ruhe durch den Staat, der aber in diesem Fall ja handelt für Leute, die um ihr Leben bangen müssen. Also da kann man für in Anführungsstrichen sehr kleines Geld, wenn man möchte, Leben retten. Und wer aus 1000 guten Gründen nicht spenden möchte, kann das ja auch sagen. Es ist ja, niemanden würde man ja vorwerfen, boah, du bist aber ein schlechter Mensch, weil du spendest keine Organe. Also eigentlich müsste sich das in gesellschaftlichem Frieden lösen lassen.
Zumal es ja Länder gibt, die das so praktizieren. Spanien wird immer wieder als Beispiel genannt mit einer dann de facto sehr viel höheren Spenderquote. Ist naheliegend, weiß ich eben. Und davon muss man dann ausgehen, einfach ein gewisser Teil der Menschen nicht mit der Frage beschäftigt, aber er halt natürlich auch vielleicht nicht beschäftigen möchte. Ne? Aber Sie sagen,
das ist... Und das ist auch vollkommen okay, aber der kann ja jederzeit Nein sagen. Also er kann ja, wenn er sich nicht beschäftigen möchte, muss er ja nur ein Wort sagen, Nein. Und dann ist gut.
Ja, man muss es halt jemandem ins Gesicht sagen dann im Zweifel oder aufschreiben. Ne?
Also das baut jetzt schon Druck auf, den ich gar nicht aufbauen möchte in dieser Frage. Das soll jeder schon für sich selber machen und er soll auch völlig frei gehen, wenn man so will, auch frei von sozialem Druck gehen, wenn er sagt, nee, das ist nicht meins, das möchte ich nicht. Aber trotzdem würden sich halt sicherlich noch Tausende, Zehntausende finden, die sagen, ach stimmt, jetzt wo ich einmal drüber nachdenke, doch, ich mach mit.
Ja. Mich erinnert das jetzt gerade ein bisschen so an die Diskussion um die Wehrpflicht, so wie Boris Pistorius das aufbauen will. Ne? Also wir kommen vielleicht immer mehr in die Situation, aus einer Gesellschaft, die Situation, wo wir sagen, ja, das ist alles freiwillig. Man kann sich zum freiwilligen Sozialdienst melden, zum freiwilligen Wehrdienst. Man kann freiwillig bekennen, man spendet Organe im Todesfall. Und jetzt... Vielleicht ist es auch so ein bisschen gesellschaftliches Phänomen. Wir stellen fest, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen stärker in zumindest eine Vorpflicht nehmen. Also verhalte dich, mach dir Gedanken, beschäftige dich damit.
Ja, das ja, wobei ich niemals für eine Organspendepflicht wäre. Ich bin aber für eine Wehrpflicht. Mhm. Oder beziehungsweise, damit es nicht so ungerecht läuft, wie es war zu dem Zeitpunkt, als es vor über 10 Jahren abgeschafft bzw. ausgesetzt wurde, für ein Dienstjahr, eine Verpflichtung auf ein Jahr Dienst an der Allgemeinheit und für Männer und Frauen. Und ob das dann in der Kita, auf dem Fußballplatz oder also bei so einer Trainingsmannschaft ist oder eben in der Bundeswehr, das ist mir dann schon beinahe egal. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Staat, dass wir alle uns gegenseitig miteinander in die Pflicht nehmen müssen, etwas für diesen Staat zu tun. Und das könnte für die jungen Leute bedeuten, ein Jahr zu geben.
Niklaus Blome sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages und auf Nachrichten, große Weltnachrichten. Die G7 treffen sich ja gerade und haben sich getroffen in Apulien, in Italien, auf Einladung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Italien hat die Präsidentschaft der G7 gerade, da gab es schöne Bilder. Aber Nikolaus Blume, es gab auch große Nachrichten, eine große Zahl, 50 Milliarden Euro will man bereitstellen für die Ukraine, für den Wiederaufbau der Ukraine auch. Das sollen Zinserträge sein und aus den Zinserträgen finanziert werden aus eingefrorenem russischen Vermögen. Putin hat sich jetzt selber schon dazu geäußert, spricht von Raub und sagt, das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wobei wir diese Tonlage von Putin ja auch an vielen Stellen schon gehört haben, diese Drohungen.
Das stimmt und er führt ja weiter Krieg gnadenlos. Also ob er das noch weiter verschärfen kann, was er da macht mit Bomben auf Baumärkte, das weiß ich gar nicht. Ich finde es eine ziemlich smarte Lösung, muss man wirklich mal loben, weil die 50 Milliarden Euro, die eingefroren worden sind an russischen Guthaben auf diesen internationalen Konten, die werden nicht konfisziert, sondern nur die Zinsen, die sie nun, man sagen, man muss das Geld ja, es liegt ja irgendwie und offenkundig bringt es Zinsen.
Diese Gerade Zinsen auch wieder bessere
werden,
Zinsen, ne?
Diese Zinsen werden abgezweigt. Und wenn man sieht, wie die russische Armee systematisch das, wenn man so will, Volksvermögen, also die Infrastruktur, die Stromwerke, die Heizkraftwerke und so weiter in der Ukraine zerschießt, um im Winter dafür zu sorgen, dass die Leute frieren und in Scharen gen Westen fliehen, dann ist das Minimum, was man machen kann.
Aber es ist natürlich schon eine interessant ambivalente Entscheidung dazwischen. Man könnte ja auch sagen, man konfisziert einfach das Vermögen, dann hätte man solche Beträge schon schneller zusammen. Der Hintergrund dieser Zurückhaltung liegt darin, dass man sich also auch gerade in Europa nicht als Finanzplatz zeigen möchte, der aus politischen Gründen, und das wären natürlich dann politische Gründe, an Vermögen rangeht. Also das ist ja auch ein kleines Einknicken vor einer Welt, die sich da nicht ganz so einig ist, wie man das russische Verhalten bewerten soll.
Naja, und es ist eigentlich, ja, richtig. Gleichzeitig ist es einfach smarter zu sagen, wir nehmen das Geld selber auf. 50 Milliarden für diese Staatengruppe ist nicht so berasend viel. Und die ganze Belastung, die es mit sich bringt, Geld sich zu leihen, nämlich Zinsen zahlen zu müssen, tilgen zu müssen, das lassen wir dieses Geld machen, bevor wir es einmal verfrühstücken und dann ist es weg. Also ich finde es ziemlich smart.
Olaf Scholz hat sich selbst dazu geäußert. Hören wir ihn gerade mal.
Es ist ein klares Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht einfach diese Sache aussetzen kann und darauf hoffen kann, dass wegen fiskalischer Probleme in einigen Ländern in der Welt, die heute die Ukraine unterstützen, es ihm irgendwann gelingen wird, diesen Krieg zu gewinnen. Das wird er nicht. Insofern ist das sicherlich heute auch ein ganz historischer Schritt und eine historische Entscheidung.
Olaf Scholz beim G7-Gipfel. Was er damit ja deutlich machen will, wir haben den langen Atem. Ich frage mich, inwieweit das aber auch eine Selbstbeschwörung ist, auch gerade angesichts des Kreises, der sich da versammelt, bei dem ja, das wurde ja schon vielfach thematisiert, man ja auch gar nicht weiß, wie man von den Versammelten da im nächsten Jahr überhaupt noch sehen wird.
Ja, witzig, dass das dem Kreis als Schwäche ausgelegt wird. Das nennt man Demokratie, würde ich sagen. Diese Leute werden gewählt. Wladimir Putin wird auch gewählt, aber er druckt halt die Scheine selber und er füllt sie wahrscheinlich auch noch selber alle aus. Also was ist jetzt, ist das wirklich ein Zeichen der Schwäche, dass Menschen da zur Wahl stehen? Ich glaube nicht.
Naja, aber ich meine, es zeigt halt, dass sie natürlich ihre Politik, und das ist, da gebe ich Ihnen recht, das ist absolut gut wünschenswert und macht diese westliche Zivilisation aus, dass sie ihre Politik so weit rechtfertigen müssen vor einer Bevölkerung, dass sie auch dazu stehen und das unterstützen. Wir haben jetzt die Europawahlergebnisse in Deutschland gesehen, auch in Frankreich, wo Parteien jetzt nicht die Mehrheit geholt haben, aber doch massiv dazu gewonnen haben, die beispielsweise in dieser Frage anders stehen und sagen, na, geht nicht diesen Weg, den auch Olaf Scholz da beschrieben hat, der letztendlich bedeutet, wir wollen Russland zumindest so weit zurückdrängen, damit vernünftige Verhandlungen möglich sind.
Ja, sie spielen auf die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht an, zu Recht, die sicherlich auch, nicht nur, aber sicherlich auch mit dem Motiv jetzt ganz schnell Frieden machen, beziehungsweise sollen doch die Ukrainer sehen, wo sie bleiben, und dann irgendeinen Diktatfrieden abschließen und die Hälfte ihres Landes weggeben oder das Ganze gleich, nur damit Deutschland Geld sparen kann, dass es sonst in die Unterstützung der Ukraine und seines Militärs stecken würde. Diese Parteien haben in der Tat Zulauf bekommen, also haben zugelegt, sie zählen zu den Gewinnern dieser Wahl, richtig. Und trotzdem glaube ich, dann wird man den Leuten eben noch einmal deutlicher erklären müssen, was das bedeuten könnte, wenn sich diese Position wirklich durchsetzt, was es bedeuten könnte, wenn die Ukraine klein beigeben muss und wer dann wohl so als Nächster dran ist. Denn zu glauben, dass Wladimir Putin, oder andersrum, Wladimir Putin zu glauben, wenn er sagt, nein, nein, nur das eine Drittel von der Ukraine noch und dann ist aber wirklich Schluss, wie naiv wollen wir denn sein?
Und diese anfangs von mir zitierten Reaktionen Putins, also auch diese Aussage, das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben, das ist ja dann wiederum das, was bei vielen die Angst nährt und viele dann auch eben beispielsweise politisch in das Lager einer Sarah Wagenknecht treibt, die sagen, naja, das ist halt diese Eskalationsgefahr.
Die Eskalationsgefahr bestand doch, wenn man ehrlich ist, vom allerersten Tag an. Und wer hat jetzt genau den Krieg angefangen? Ich meine, es seien die Russen gewesen, beziehungsweise Wladimir Putin, der versucht hat, im Handstreich die Hauptstadt eines europäischen Nachbarstaates einzunehmen. Wenn das alles schon vergessen ist, ja okay, dann haben wir alle einen Fehler gemacht, auch in den Medien. Aber dieser Krieg klingt so doof, weil es auch die Regierung immer so sagt, aber dieser Krieg könnte ja morgen enden. Wenn Wladimir Putin sagt, okay, ich werfe keine Bomben mehr auf Baumärkte. Ich finde das eine richtig gute Idee. Also ich merke schon, ich klinge jetzt schon so zynisch. Aber Leute, ich habe in dieser Runde, die Sie freundlicherweise am Anfang erwähnten, mit den 6 Parteichefs, Parteivorsitzenden, habe ich Frau Weidel, die AfD-Co-Vorsitzende, gefragt, warum sie eigentlich nicht den Satz über die Lippen bringt, eine Bombe auf einen Baumarkt, um Frauen und Kinder zu töten, ist eine schlechte Idee. Diesen Satz bringt sie nicht über die Lippen. Und das richtet sich in einer Form selber. Und dann noch aufzustehen und Herrn Zelensky nicht einmal die Ehre des Zuhörens zu erweisen im Deutschen Bundestag. Also mir steht es hier, Entschuldigung.
Aber Sie haben auch gerade diesen Satz gesagt, wenn die Leute das schon wieder vergessen haben, also wer beispielsweise diesen Krieg gestartet hat, wer da der Aggressor ist, beschreibt möglicherweise, und da sind wir wieder bei dieser Frage, ja, sind das Lame Ducks da bei den G7, weil sie abgewählt werden können, natürlich auch das Problem von solchen Fragestellungen in einer Demokratie, dass sich eben Stimmungen manchmal schneller ändern können, als dass Politik Lösungen liefert.
So, wenn diese bundesdeutsche Demokratie vermittels von Wahlen zu dem Schluss käme, es gibt eine Mehrheit und die möchte das dann auch tun, in diesem Krieg nicht mehr die Ukraine zu unterstützen, dann müsste man auch das akzeptieren. Auch das wäre Demokratie. Mir würde die Entscheidung nicht gefallen. Ich würde sie für verheerend halten. Aber wenn sie demokratisch herbeigeführt ist, dann ist es Demokratie.
Sagt Niklas Blome hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über all das, was folgt auf den G7-Gipfel, der übrigens vor dem Friedensgipfel ist, der jetzt in der Schweiz beginnt. An diesem Freitag, 14. Juni 2024, Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Heute Abend, 21 Uhr, Anpfiff. Deutschland gegen Schottland. Niklas Blome, Ihr Spieltipp.
Der Angstgegner? Ist wirklich Deutschland der Angstgegner von Schottland? Man weiß es nicht. Der Spieltipp, ein frühes Tor und ein 3:0 für Deutschland.
Sehr gut. Und ab dann Sommermärchen.
Ja, wenn der Sommer noch dazu kommt, dann wird es vielleicht ein Märchen. Aber das so sehr auf 2006 und den Begriff, daher kommt er ja, 2006 Sommermärchen WM in Deutschland zu projizieren, finde ich auch schon wieder so eine Selbstherausforderung. Jetzt müssen wir uns unbedingt so freuen, wie wir uns 2006 gefreut haben, sonst freuen wir uns ja gar nicht, sonst ist alles Asche. Das ist, finde ich, auch auf eine Art, Entschuldigung, ein ganz bisschen typisch deutsch. Jetzt müssen wir uns aber auch richtig, wir müssen einen Rekordfreude haben, sonst ist es gar keine Freude.
Ich meine, das war ja das Geheimnis des Sommermärchens, dass keiner irgendwas erwartet hat. So. Also auf jeden Fall auch nichts von der deutschen Mannschaft. Und insofern.
Ganz genau so. Also können wir nicht mehr irgendwas machen, was wir nicht von uns erwarten und dann einfach uns freuen, dass das funktioniert hat?
Ja, gut. Ich meine, vielleicht ist das...
Ein Termin beim Berliner Bürgeramt zum Beispiel? Wow.
Ich habe ja die gewisse Hoffnung, ist die Frage, ob das noch so funktioniert, also ob Fußball noch so ein Straßenfeger ist, dass die Leute wirklich... Also ich habe ein ganz eigenes Interesse daran. Ich bin heute Abend auf der Autobahn und hoffe auf wenig Verkehr und eine gute Übertragung im Radio.
Also ich glaube, es ist ein Straßenfeger. RTL überträgt ja auch Spiele und hat in den vergangenen Jahren in wirklich großem Maße auch Fußball, internationalen Fußball übertragen und stellt schon, und wir haben schon festgestellt, das zieht ungeheuer. Es ist wirklich eins der letzten, aber dann sehr großen Lagerfeuer.
Ja, das ist wahr. Aber was Sie gerade sagten mit dem einfach mal nicht so viele Erwartungen und sich darauf einlassen, das könnte natürlich eigentlich dann auch, und dann schließt sich unser Kreis hier heute gesprächsmäßig, vielleicht was sein, wie wir auf die Politik und auf die Ampel schauen. Einfach nicht mehr so viel erwarten und sich positiv überraschen lassen.
Ja, und vor allen Dingen, ja, ich wäre sofort bereit, das zu tun, wenn die Ampel ihrerseits darauf bereit wäre, ihrerseits dazu bereit wäre, auf diese sich immer wieder wiederholenden Rituale zu verzichten. Also wie oft hat jetzt SPD, Grüne und FDP ihre Position zur Schuldenbremse ausgetauscht oder zur Notwendigkeit eines Investitionsprogramms oder?
Das ist eine ziemliche Nachspielzeit, ja, gefühlt, ja.
Ja, vor allen Dingen, es ist so, also die ewige Wiederholung, aber Tore sehe ich gerne in fünffacher Wiederholung, aber diese Nummer, die brauche ich jetzt nicht mehr bei diesen Fragen.
Ja, dann schließe ich mal mit einer Frage, die Taz heute stellt auf dem Titel. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, da sieht man ein Foto, zwei bekannte Menschen. Einmal, der eine ist Bundeskanzler Olaf Scholz, der andere ist der Nationaltorwart Manuel Neuer. Und die Frage ist, wer fliegt zuerst raus?
Ich würde sagen, der Bundeskanzler hat im Moment ein bisschen Angst vor zwei Dingen, dem Volk und der Vorrunde.
Nikolaus Blume, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und für Ihre Einschätzung heute zu den Themen des Tages. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Sehr gern.